ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Schiffsunfälle auf Nord- und Ostsee sind selten, aber sie passieren. Und wenn etwas passiert, dann ist schnelle Hilfe gefordert. Nicht nur, um Menschenleben zu retten, sondern auch, um die Umwelt zu schützen.
Viele erinnern sich an das Unglück der Pallas. Der Holzfrachter war 1998 in der Nordsee in Brand geraten und vor die nordfriesische Insel Amrum getrieben. Dort ist er auf Grund gelaufen. Das auslaufende Öl verursachte eine der größten Umweltkatastrophen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer.
Untersuchungen nach dem Unglück ergaben, dass die Regelungen, Zitat, zu den Zuständigkeiten im Katastrophenschutz zur See auf die Koordination des Hilfseinsatzes erschwerende Wirkung gehabt habe. Heißt, man musste diese Zuständigkeiten neu denken und organisieren.
Als Ergebnis dessen ist damals das Havariekommando entstanden, das 2003 seine Arbeit aufnahm. Wie die Rettung vor den deutschen Küsten seitdem funktioniert, wer wofür zuständig ist und wie sich das in der Praxis bewährt hat, darüber sprechen wir heute.
Wir sind zu Gast in Cuxhaven, wo das Havariekommando seinen Sitz hat. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3702. Ich bin Dietrich Lehmann.
Und ich, Kerstin von Stürmer. Moin. Das Hamburger Hafenkonzert, heute unterwegs in Cuxhaven. Wir sind hier mitten im Hafen und wir besuchen heute das Havariekommando, das hier seinen Sitz hat. Ich sitze jetzt im Büro des Leiters des Havariekommandos, das ist Dr. Robby Renner. Dr. Robby Renner, was ist das Havariekommando?
Guten Tag von meiner Seite, ich freue mich, dass Sie da sind. Das Havariekommando ist eine gemeinsame Einrichtung des Bundes und der 5 Küstenländer für katastrophale große Schiffsunglücke auf See. Wir sagen einfach fürs Unfallmanagement.
Unfallmanagement, das heißt, dazu braucht man Leute, wenn wirklich mal was passiert. Wie viele Menschen arbeiten hier im Havariekommando?
Tatsächlich sind insgesamt 52 Frauen und Männer beim Havariekommando beschäftigt, sowohl des Bundes als auch der Länder.
Was sind das für Berufsbilder? Was muss man können, um hier zu arbeiten?
Es wird Sie sicherlich nicht überraschen, es gibt nicht den klassischen Beruf des Mitarbeiters des Havariekommandos, sondern wir haben Mitarbeitende mit den Berufen von Biologin, Chemiker, Nautikerin, Maschinenbauingenieure, wir haben Pressesprecher, Kommunikationswissenschaftler, Feuerwehrleute und noch vieles mehr bei uns beschäftigt.
Managen können müssen Sie, also organisieren im Schadensfall. Hat das Havariekommando zum Beispiel eigene Schiffe, auf das es zugreifen kann? Oder wie wird das Ganze organisiert, wenn was passiert?
Ja, das ist das Besondere tatsächlich am Havariekommando. Wir sind eine Einsatzbehörde, die auch die Gesamteinsatzleitung übernimmt. Und das, ohne dass wir eigene Einsatzkräfte haben. Das funktioniert, indem wir ein sogenanntes Durchgriffsrecht haben auf Schiffe, Hubschrauber, Autos, aber auch vor allen Dingen auf die Expertise der Frauen und Männer von anderen Organisationen, von allen staatlichen Organisationen und Institutionen des Bundes als auch der 5 Küstenländer.
Sie haben es vorhin gesagt, das Havariekommando ist eine Einrichtung des Bundes und der 5 Küstenländer. Wer hat da letztendlich das Sagen oder gibt es da dann und wann schon mal Gezerre, ich will das, der andere will das?
Ja, das möchte ich ein bisschen unterscheiden und differenzieren zwischen der klassischen Alltagssituation. Natürlich haben auch wir Vorgesetzte, das ist auf Bundesseite das Bundesverkehrsministerium und bei den 5 Küstenländern sowohl die Innenministerien als auch die Umweltministerien. Und dann gibt es die Situation, dass wir auch mal eine Einsatzleitung haben. Und dann ist es so, dass der Gesamteinsatzleitende quasi weitestgehend unabhängig ist von externer Einflussnahme, damit tatsächlich ein einheitliches Unfallmanagement gewährleistet ist.
Nun halten sich Zwischenfälle auf See nicht unbedingt an Dienstzeiten, wie man sie so kennt, also 9 bis 18 Uhr. Müssen Sie eigentlich rund um die Uhr Menschen vorhalten, die immer einsetzbar sind? Oder wie lange dauert es, bis hier ein Stab organisiert ist, der im Falle eines Schadens arbeiten kann?
Weil das Unfallmanagement nicht vorhersehbar ist, tatsächlich haben wir eine Rufbereitschaft von insgesamt 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Und allerspätestens in 45 Minuten haben wir einen Stab hier vor Ort arbeitsfähig im Havariekommando. In der Realität, muss man sagen, haben wir selten länger als 30 Minuten gebraucht. Und das bedeutet, dass wir aus allen Fachexpertisen Frauen und Männer rund um die Uhr zur Verfügung haben, damit wir unser Kerngeschäft, nämlich den Einsatz, auch jederzeit leiten können.
Das Havariekommando hat 2003, am 1. Januar damals, seine Arbeit aufgenommen, ist entstanden, weil man gemerkt hat, dass bei dem Schiffsunglück der Pallas, wo es eine Ölverschmutzung im Wattenmeer gab, die Koordination der Rettungsmaßnahmen nicht optimal funktioniert hat. 4 Jahre hat es gedauert, bis man sich entschlossen hat, dieses Havariekommando einzurichten und arbeitsfähig zu machen. Sie sind noch nicht so lange dabei, aber doch schon einige Zeit. Wie hat sich die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren denn entwickelt?
Ich glaube, die Zusammenarbeit hat sich über die letzten Jahre wirklich sehr gut entwickelt. Die unterschiedlichsten Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind unter anderem die Seenotretter, die Bundeswehr mit der Deutschen Marine, die Wasserstraßenschifffahrtsverwaltung, die Polizeibehörden des Bundes und der Küstenländer, als auch die Naturschutzorganisationen und Behörden der Küstenländer, das THW, die Feuerwehren entlang der Küste und noch viele, viele mehr. Und all diese Organisationen haben mit uns die Erfahrung gesammelt, dass in einer komplexen Schadenslage, in einer solchen katastrophalen Situation, eine alleine nicht das Problem lösen kann. Und da ist das Havariekommando das verbindende Element, das die Gesamteinsatzleitung übernimmt und tatsächlich eine Win-Win-Situation der Kooperation gewährleistet.
Dr. Robby Renner, der Chef des Havariekommandos. Wir haben schon viel geredet, wie ist das Havariekommando aufgestellt? Aber ich würde ganz gern von Ihnen nochmal wissen, wie wird das Havariekommando eigentlich tätig? Wann werden Sie aktiv? Wie erfahren Sie, dass da draußen auf der Nordsee, auf der Ostsee was los ist?
Das Havariekommando hat tatsächlich eine Kernaufgabe, das ist eine sogenannte komplexe Schadenslage zu führen. Und das im Rahmen einer Gesamteinsatzleitung. Und diese komplexe Schadenslage ist sehr eng angelehnt an der Begrifflichkeit einer katastrophalen Situation. Das heißt, eine Vielzahl von Menschenleben, Gütern oder die Natur muss betroffen sein. Und eine originär zuständige Behörde oder Institution ist nicht mehr in der Lage, aus eigenen Mitteln damit alleine zurechtzukommen. Und das ist die Situation, in der wir die Gesamteinsatzleitung übernehmen. Wie werden wir dem gewahr? Ganz einfach, auch wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 24/7 ansprechbar sind. Das Havariekommando sitzt mit seinen Partnern zusammen im gemeinsamen Lagezentrum des Maritimen Sicherheitszentrums. Und wir sind zuständig für den Bereich Safety. Das heißt, immer wenn draußen auf See etwas passiert, was schlimm ist, ein klassischer Unfall, dann haben wir ein Ohr und Auge drauf und schauen, ob die originär zuständige Behörde, zum Beispiel die Wasserstraßenschifffahrtsverwaltung oder auch eine Organisation wie die Seenotretter, unsere Unterstützung brauchen. Und das kann passieren, indem wir aktiv gefragt werden, die Einsatzleitung zu übernehmen. Oder aber auch, wir haben ein sogenanntes Selbsteintrittsrecht.
Das heißt aber, Sie sind selber nicht persönlich oder mit Ihren Mitarbeitern zusammen aktiv und gucken, ich sag mal, ständig auf, was da Nordsee und Ostsee los ist, sondern Sie sind ein Stück weit auf Informationen angewiesen, die Sie von anderen bekommen.
Tatsächlich sind wir auf gute Kommunikationsstränge zu anderen Organisationen auch angewiesen, um rechtzeitig schnell von einem Unglück zu erfahren, ja.
Und welche sind das? Wer hat Nord- und Ostsee im Blick, die deutschen Gewässer und auch ein Stück weit darüber hinaus?
Das sind zum einen die Verkehrszentralen der Wasserstraßenschifffahrtsverwaltung, aber auch das Maritime Rescue Coordination Center der Seenotretter, als auch das Pendant der deutschen Marine, das sogenannte ARCC, was für die Luftraumrettung zuständig ist.
Wenn ich also einen Seenotfall habe, dann lassen wir uns das einmal kurz gedanklich durchspielen. Ich habe ein Schiff als Kapitän, ich merke, das Schiff macht nicht mehr das, was es eigentlich tun soll. Die Maschine fällt aus, ich habe so und so viele Tonnen Öl an Bord und der Wind steht so, dass ich Richtung Küste treibe. Dann würde ich im Normalfall einen Seenotkanal anrufen, eine digitale Meldung absetzen und wie geht es dann weiter?
Wenn Sie als Kapitän ein Problem haben, dann können Sie sowohl an die Verkehrszentrale, an die Rettungsleitstelle See der Seenotretter, aber auch direkt an das maritime Lagezentrum des Havariekommandos wenden. Wenn es ein Fall ist, der so katastrophal ist, dass Sie wirklich mehr als die Hilfe von einer Organisation brauchen, dann wird hier im Havariekommando der Stab eingerufen und unsere Experten kommen rein, um tatsächlich aus einer katastrophalen Situation, eine geordnete Hilfe zu organisieren. Das haben wir zum Beispiel im letzten Jahr sehr gut anschaulich am Fall Annika sehen können.
Fall Annika, müssen Sie uns ganz kurz erläutern?
Ja, die Annika war ein brennender Öltanker vor der Küste Rostocks. Und die Besonderheit an diesem Fall ist, dass man sehr gut darstellen kann, wie viele unterschiedliche Einsatzstränge wir hatten. Wir hatten auf der einen Seite einen Massenanfall von Verletzten. Wir hatten mehrere Crewmitglieder an Bord, die sowohl versorgt werden müssten, als auch von Bord evakuiert werden mussten. Dann hatten wir den Brand selbst, der gelöscht werden musste. Dann hatten wir ein manövrierunfähiges Schiff, was notgeschleppt werden musste. Und die potenzielle Gefahr eines Ölunfalls. Und zuletzt hatten wir noch den Einsatzabschnitt, dass wir darüber nachdachten, dieses Schiff natürlich irgendwo hinbringen zu müssen und eine sogenannte Notliegeplatzanordnung ausgesprochen haben. Und diese unterschiedlichen Einsatzabschnitte müssen organisiert werden. Denn klassischerweise haben Sie beim Einsatz immer mehrere unterschiedliche Herausforderungen, aber selten ausreichende Einsatzkräfte vor Ort, sodass Sie überlegen müssen, wo müssen wir priorisieren.
Und welche Möglichkeiten haben Sie, abgesehen von dem Zugriff auf Behörden, dass Sie auch auf zivile Ressourcen zugreifen können? Also ein Schiff muss zum Beispiel in einen Hafen gebracht werden, braucht einen Liegeplatz. Sie müssen im Zweifelsfall auch zivile Kräfte haben, die Firmen anfordern. Können Sie die zwangsverpflichten oder sind Sie da ein Stück weit auf die Kooperation angewiesen?
Ja, tatsächlich greifen wir nicht nur auf staatliche Mittel zu, sondern auch in einer Notlage auch auf das, was der zivile Markt gerade anbietet. Das wird natürlich im Rahmen einer finanziellen Kompensation erfolgen und wir beauftragen dann sowohl Schlepper als auch Hubschrauber, um unseren Einsatz mit zu unterstützen.
Wir wollen natürlich im Laufe dieser Sendung auch die Menschen vorstellen, die hier arbeiten, zumindest einige von ihnen. Ich bin jetzt im Büro von Marlene Beckdorf. Marlene Beckdorf, was tun Sie hier im Havariekommando?
Ich bin hier im Fachbereich 4 für Brandbekämpfung und Verletztenversorgung zuständig. Primär ist mein Themenbereich die Offshore-Rettung, also alles, was offshore passieren kann, sei es Brandbekämpfung, Verletztenversorgung oder Höhen- und Tiefenrettung.
Ich werde an die Einzelheiten gehen. Was haben Sie vorher gemacht, bevor Sie hierher kamen? Sie sind seit 22, arbeiten Sie hier. Wie war Ihre Ausbildung?
Ich habe tatsächlich erst ein Bachelorstudium im Bereich der Gefahrenabwehr gemacht, habe im Zuge dessen ein Praxissemester hier im Havariekommando absolvieren dürfen, bin dann aber noch für ein Masterstudium im Rettungsingenieurwesen nach Köln gegangen, habe dann eine Zeit lang im internationalen Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz gearbeitet und bin dann 22 wieder hierher Richtung Norden gekommen ans Wasser.
Sie haben es gesagt, hier beschäftigen Sie sich mit Offshore-Windenergieanlagen, falls da irgendwas passiert, Brände bekämpfen und so weiter. Wie sieht genau Ihre Arbeit aus? Sitzen Sie mehr am Schreibtisch oder müssen Sie auch raus, wenn da draußen was passiert?
Ich würde sagen, unsere Arbeit ist beides, sowohl Praxis als auch Theorie. Ich würde sagen, es ist sehr ausgewogen. Klar müssen wir am Schreibtisch natürlich Einsatzkonzepte schreiben, müssen uns überlegen, was gibt's für Szenarien, die dort draußen passieren können. Wie sind wir am besten dann auch auf die Szenarien vorbereitet? Und dann müssen wir das Ganze natürlich auch in Realeinsatzübungen einmal erproben, müssen das durchführen. Also dementsprechend sind wir auch viel draußen auf Übungen. Ja, und in Einsatzlagen sind wir dann zwar hier im Warmen und Trocknen, sind aber dann in der Einsatzleitung tätig. Das heißt, wir koordinieren die Einsatzkräfte, überlegen wir uns, was wir da draußen für Einsatzkräfte und Mittel brauchen und koordinieren von hier aus den Einsatz.
Nehmen Sie uns mal mit auf so eine Übung. Wenn Sie da rausfahren, man kann das ja nicht simulieren direkt an der Küste, sondern wenn es um Offshore-Windenergieanlagen geht, dann muss man auch dahin. Wie funktioniert so eine Übung?
Ich kann da zum Beispiel eine Großübung nennen, die wir dieses Jahr im August durchgeführt haben. Da waren wir auf einer Offshore-Plattform und haben da drei Teile geübt. Also wir haben zum einen die Brandbekämpfung und Verletztenversorgung auf einer Plattform geübt. Dann haben wir die Außenbrandbekämpfung von so einer Plattform noch mittels Mehrzweckschiffen geübt. und dann noch die Schadstoffbekämpfung, also einen Ölaustritt in der Offshore- oder im Offshore-Bereich. Wir gucken, okay, was brauchen wir für Einsatzkräfte vor Ort, wie muss das Ganze ablaufen und koordinieren dann die Alarmierung und ja, die Strukturen und Maßnahmen vor Ort.
Was war das für eine Plattform? Wo war die und wie sind Sie da hingekommen?
Die war, also die Plattform selber war vom Windparkbetreiber Merkur. Die war im Nordseebereich und wir sind dort mit dem Hubschrauber hingeflogen, so ähnlich wie halt auch die Einsatzkräfte dann zum Einsatzort kommen. Wir sind immer mindestens zwei Teams vor Ort. Das heißt, wir gehen immer raus mit erst einem First Response Team, einem Work-Team. Das sind 6 Personen und dann kommen entweder für die Brandbekämpfung ein Firefighting Team dazu. Das wären dann zusätzlich noch 5. Oder wenn wir in der Verletztenversorgung sind, dann kommt mindestens noch ein Medical Response Team dazu. Das wären 6 Einsatzkräfte zusätzlich.
Da ist die Abkürzung MIRCS gefallen. Was ist das? Wofür steht das Wort?
Die MIRCS, also Maritime Incident Response Groups, sind unsere Einsatzkräfte, auf die wir zurückgreifen können. Wir haben 8 Standorte entlang der Küste, also 8 Feuerwehrstandorte, mit denen wir vertraglich Teams haben. Das heißt, die sind 24/7 für uns erreichbar. Und von diesen Teams, also von den MIRC-Teams, haben wir 3 unterschiedliche. Zum einen haben wir das MIRC First Response. Das ist in Cuxhaven und Kiel stationiert, die wir immer als erstes rausschicken, die praktisch für jegliche Einsatzlagen ausgebildet sind. Dann haben wir Firefighting-Teams, die zur Brandbekämpfung rausgehen. Und dann haben wir Medical Response-Teams, die gehen dann raus, wenn wir Verletztenversorgung haben, also medizinische Versorgung.
Das eine sind die Übungen, die Sie durchführen. Wenn es denn wirklich ernst wird, dann sitzen Sie hier im Havariekommando und koordinieren das Ganze mit. Wann war da der letzte Einsatz in Sachen Offshore-Windenergie? Gab es überhaupt einen, an den Sie sich erinnern?
Im Offshore-Bereich haben wir relativ wenig Einsätze. Wir hatten einen Einsatz beispielsweise mit einer Brandbekämpfung auf einer Plattform. Wir hatten aber auch schon einen Massenanfall von Erkrankten auf einer Plattform. Das sind aber eher die seltenen Einsätze. Wir haben mehr Einsätze im Bereich Brandbekämpfung und Verletztenversorgung.
Massenanfall von Kranken auf so einer Plattform, da muss es dann wahrscheinlich darum gehen, dass man die schnellstmöglich runterholt und versorgen kann, oder?
Ja, genau. Also da geht es dann primär darum, dass man die Verletzten vor Ort oder die Erkrankten vor Ort so weit transportfähig bekommt, um sie dann in Krankenhäuser, in die medizinische Weiterversorgung zu realisieren. Da geht es dann hauptsächlich um die Transportkapazitäten.
Wenn man als junge Frau sich für ein Studium entscheidet, was da heißt Gefahrenabwehr und später Rettungsingenieurwesen, will man da so einen Job, der so abwechslungsreich ist? Also nicht nur Schreibtisch, sondern tatsächlich auch raus und ins wirkliche Leben. Wie erleben Sie Ihren Job hier?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Gerade deswegen habe ich mich tatsächlich für diesen Job entschieden, weil wir einfach die Ausgewogenheit haben zwischen Theorie und Praxis. Ich bin seit über 20 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr. Das heißt, mir ist das auch im privaten Leben irgendwie im Blut, dass man helfen möchte, dass man eben auch in Einsatzlagen die Ruhe bewahrt und das Bestmögliche zur Einsatzabarbeitung realisieren kann.
Marlene Beckdorf, wir haben schon gesprochen über die MIRCS, also die Mannschaften, die zuerst letztendlich losziehen, um im Notfall draußen in die Brandbekämpfung zu gehen, Verletzte zu versorgen. Sie haben 8 Teams, auf die Sie zugreifen können. Wo sind die überall verteilt entlang der Küste?
Genau, das sind Standorte der Berufsfeuerwehr entlang der Küste. Wir haben beispielsweise Wilhelmshaven, Bremerhaven, wir haben Emden, wir haben Cuxhaven, wir haben Hamburg, wir haben Lübeck, wir haben Rostock. Die ganzen Standorte stehen uns zur Verfügung, 24/7. Das heißt, wenn wir hier einen Realeinsatz haben und die alarmieren, dann gehen die für uns sofort in Alarmbereitschaft und raus.
Raus heißt dann mit dem Helikopter.
Genau, wir haben mit denen vorher abgestimmte Ablandeorte. Das heißt, die wissen genau, wo sie beispielsweise dann von der Bundespolizei aus Fuhlendorf abgeholt werden. Dort ist eine Art Meeting Point an den Ablandeorten und von dort aus fliegen sie dann in den Bereich Nord- und Ostsee, je nachdem, wo der Einsatzort ist.
Die müssen ja eigentlich nicht nur Brände bekämpfen können, die müssen höhenfest sein, die müssen seefest sein. Das ist ein spezielles Auswahlverfahren.
Spezielles Auswahlverfahren nicht, aber sie müssen verschiedene Trainings absolviert haben, um überhaupt für unsere Einsätze in Erwägung gezogen werden, beziehungsweise um überhaupt in so eine Art Team aufgenommen zu werden. Das sind beispielsweise Trainings in Überleben auf See oder auch Höhetraining, also ein Hubschrauber-Überlebenstraining, wo man trainiert, was passiert, wenn man mit dem Hubschrauber abstürzt und sich da rausretten muss. Und wir machen natürlich auch eigene Aus- und Fortbildungen, um unsere Teams für unsere speziellen Einsatzgebiete fort- und auszubilden.
Aber das heißt, Sie als die Frau, die da an der Spitze steht, muss das im Zweifelsfall auch mitmachen, oder?
Ja, genau. Also wir machen dieselben Trainings wie unsere Einsatzkräfte, damit wir eben auch bei Übungen oder auch im Falle eines Einsatzes rausfliegen können, um zum Beispiel vor Ort uns die Lage anzugucken oder eben bei Übungen für die Übungsleitung.
Wo trainiert man das? Gibt es da besondere Orte dafür?
Beispielsweise haben wir für unsere Teams für First Response haben wir ein extra Höhenrettungseinsatztraining, was wir in Bayern durchführen, und zwar bei der Bergwacht. Dort gibt es eine Trainingshalle, wo wir zweimal im Jahr für eine Woche die Höhen- und Tiefenrettung an verschiedenen Situationen und verschiedenen Gegebenheiten erproben und beüben.
Das erklärt auch, warum bei Ihnen im Büro hier in Cuxhaven an der Küste, wo man, glaube ich, gefühlt seit 10 Jahren kein Schnee hatte, Skier stehen, oder?
Ja, genau, das war tatsächlich ein Geschenk von der Bergwacht, als die uns mal hier besucht haben und unser spezielles Einsatzgebiet kennengelernt haben, weil auch wir sind natürlich da unten gerne zum Austausch und besprechen so einige, Szenarien, die es vielleicht neu gibt oder eben auch neue Einsatzmittel, die wir vielleicht auch übernehmen können. Und genauso ist es auf deren Seite und da wollten sie noch mal kurz bei uns vorbeischauen und unser spezielles Einsatzgebiet erkunden, da gerade die Bayern sowas wie große Schiffe, große Containerschiffe so nicht in ihrem Einsatzgebiet kennen.
Meine Beckdorf, wenn man sich hier im Haus ein bisschen umhört, dann eilt Ihnen ein, ich sag's mal überspitzt gesagt, ein gewisser Ruf voraus, immer wenn die Dienst hat, dann passiert was. Übertrieben, oder?
Mittlerweile vielleicht, aber gerade am Anfang war ich diejenige, die eigentlich jedes Mal, wenn ich Rufbereitschaft hatte, auch wirklich angerufen wurde für Realeinsätze oder ähnliches. Beispielsweise waren da Schornsteinbrände von Schiffen im Hafenbereich beziehungsweise auch in Nord- und Ostsee dabei oder eben auch Motorbrände bei Rorofähren. All diese Dinge waren mir verschrien beziehungsweise ich hatte viele Brandbekämpfungseinsätze in dem Bereich.
Am Mikrofon jetzt Jens Rauterberg. Er ist Ingenieur für Betriebs- und Versorgungstechnik und seit Gründung des Havariekommandos 2003 hier im Dienst. Jens Rauterberg, Sie waren schon vorher in Sachen Rettung unterwegs. Wie hieß das vorher? Wo haben Sie gearbeitet?
Ganz früher, das heißt eigentlich im Jahre 1980 und 81 wurden mal zwei Sonderstellen gegründet zur Bekämpfung von Ölunfällen Seeküste. Das ging auf große Ölunfälle aus den 60er und 70er Jahren zurück, dass man in Deutschland eben auch erkannt hatte, hier muss was passieren. Bund und Länder haben unterschiedliche Zuständigkeiten im Seebereich und das hat man dann über diese beiden Sonderstellen zusammengefasst. 1995 kam dann ja Mecklenburg-Vorpommern zu diesem Abkommen noch dazu und das wurde dann umbenannt auf Schadstoffunfallbekämpfung, weil auch eben Chemikalienunfälle damit abgearbeitet wurden.
Und dann gab es den Fall der Pallas. Die Pallas, ein Holzfrachter, der in Brand geraten war und manövrierunfähig vor die Küste Amrums getrieben ist und dort untergegangen ist. Da waren Sie schon mit draußen und haben sich um Bergung, um Schadensbegrenzung bemüht. Im Zuge des Pallas-Unglücks hat man ja dann das Havariekommando gegründet. Was ist damals bei der Pallas-Sicherung, bei der Pallas-Bergung eigentlich schiefgelaufen? Kann man das heute sagen?
Ja, so eine Unfallanalyse hat natürlich immer sehr viele Facetten. Grundsätzlich war das schlechte Wetter zu der damaligen Zeit. Das war ja Ende Oktober passiert. Viele Stürme sind über die Nordsee gezogen, sodass die Schleppverbindung, die man mehrfach erfolgreich hergestellt hatte, wieder gerissen ist. Und das Schiff dann irgendwann in dem schweren Sturm eben so weit Richtung Land getrieben ist, dass es eben durch die großen Schiffe auch gar nicht mehr angepickt werden konnte. Man hat dann noch einen Anker geschmissen, mit kleineren Schleppern versucht, das Schiff wegzuholen. Aber auch das ist dann am Ende gescheitert, aufgrund des Wetters, ja, sodass das Ding dann da aufgelaufen ist vor Amrum. Ja, und dann war es zu spät, dann hat man ihn da nicht mehr weggekriegt. Dann ist er auch relativ schnell durchgebrochen. Durch den Brand war auch die ganzen Stahlaufbauten schon sehr in Mitleidenschaft gezogen. Man kann das auf den Bildern noch sehen, wie da eine Kran ja auch eingeknickt war. Ja, und dann ist das Öl ausgetreten. Dann kamen wir eigentlich erst so richtig zur Arbeit hier.
Wenn Sie sagen, wir kamen so richtig zur Arbeit, waren Sie mit draußen oder haben Sie das von der Küste aus, von Land aus koordiniert?
Beides. Zuerst haben wir es von hier Cuxhaven, die Ölwehrschiffe, die dann das Öl auf der Wasseroberfläche aufgenommen haben, koordiniert. Wir haben von hier aus die Hubschrauberaufklärungsflüge gemacht. Auch über Sylt war ja von oben bis unten waren ja dünne Ölstreifen an der Küste auf Föhr und Amrum. Und dann am Ende, als es ging, darum ging, das Wrack zu sichern, dann war ich auch sehr viel vor Ort auf dem Schiff selbst. Es ist immer wieder Öl ausgetreten, was sich in den Laderäumen gesammelt hat. Das musste dort abgesaugt werden. Da sind wir mit so einem kleinen Landungsboot und Saugwagen hingefahren, haben Skimmer und Vakuumanlagen an Bord installiert, um dieses Öl, diesen Ölaustritt da in den Griff zu bekommen.
Was man aus dem Pallas-Unglück gelernt hat, ist auch, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Rettungsstellen nicht so optimal gelaufen ist. Wie hat sich das aus Ihrer Sicht dargestellt?
Ja, es gab damals für den Seeunfall halt keine gemeinsame Einsatzleitung, wie es die heute gibt. Und das ist, denke ich mal, dieser Riesenvorteil des HARI-Kommandos, dass wir von der Stunde Null, wenn klar ist, das ist eine komplexe Schadenslage oder ein komplexer Schadstoffunfall, dass wir sofort die Lage übernehmen und die Maßnahmen koordinieren von hier aus.
Wenn wir über den Bereich Schadstoffunfallbekämpfung, also Ölunfälle zum Beispiel, sprechen, wie stellt sich das heute dar? Die Schifffahrt ist durchaus umfangreicher geworden. Sind die Unfälle eigentlich mehr geworden oder sind die Räder heute so, dass sie erstmal vorsorgen und die Schiffe in ordentlichem Zustand rausschicken, sage ich mal?
Für die täglichen Verschmutzungen, die man früher so kannte, dass eben kleinere Ölspuren entdeckt wurden, dass so Tarballs an Stränden sich gesammelt haben. Ich kenne das als Windsurfer früher, mein Ärgernis, wenn man sowas im Segel hatte. Das ist viel besser geworden. Also es ist natürlich einerseits durch die Luftüberwachung, die wir hier ja seit Jahrzehnten betreiben, um eben auch Umweltsünder dann aufspüren zu können. Aber ich glaube auch die Räder und auch die EU-Gesetzgebung, was eben Öltagebücher an Bord angeht, sie müssen Rechenschaft ablegen, wo ist das Öl geblieben. Diese illegalen Einleitungen sind deutlich zurückgegangen. Das ist so aus der Erfahrung schon zu sagen.
Was war denn der letzte große Unfall, an den Sie sich erinnern, hier in der Nordsee?
Da kann ich mich sogar noch sehr gut daran erinnern. Das war nämlich 2022 in Brunsbüttel, die ganz besondere Lage, wo eine Ölpipeline, die unterm Kanal lang läuft, an Land undicht geworden ist und das Öl durch den Boden in den Kanal gesickert ist. Das war Weihnachten 22 in Brunsbüttel, war auch mal schön, mal Abwechslung.
Wie lange hat es gedauert, bis man das im Griff hatte?
Es ging sogar relativ zügig, dass wir die akuten Bekämpfungsmaßnahmen hatten wir innerhalb von einer Woche abgeschlossen. Da ist die Pipeline konnte man ja schließen, dann ist nicht mehr Öl ausgetreten. Und das Öl, was auf der Wasseroberfläche schwamm in den Häfen, das haben wir dann mit den Schiffen, mit THW, Feuerwehren von Land aus, dann mit Aufnahmegeräten dann relativ zügig aufnehmen können.
Dr. Robby Renner, Leiter des Havariekommandos, seit 4 Jahren hier an Bord. Sie haben eine Vergangenheit bei der Bundeswehr, aber fangen wir mal noch ein bisschen früher an. Sie sind eigentlich kein Kind der Küste. Sie kommen aus dem Binnenland. Woher? Wo sind Sie aufgewachsen?
Tatsächlich, ich bin geboren und groß geworden im wunderschönen Münsterland, tief katholisch, war dort auch zum Schluss Schüler eines privaten Klostergymnasiums. Und dann können Sie verstehen, das ist vielleicht ein Rahmen, der sehr heimlich und schön ist. Allerdings zieht es einen dann nach dem Abitur natürlich auch in die weite Welt.
Sie sind dann zur Marine gegangen. Warum gerade Marine und nicht Heer?
Tatsächlich sind meine Eltern mit mir schon in den Herbstferien immer an die deutsche Nordsee gefahren. Und da ist die Liebe zur See schon entstanden. Und da gibt es nichts Näheres, als sich natürlich der deutschen Marine anzuschließen, um die weite Welt zu sehen. Aber auch tatsächlich das Tätigkeitsfeld der deutschen Marine als Offizier hat mich sehr gereizt.
Interessant ist, dass Sie ja keinen typischen Marinejob gemacht haben, sondern Sie sind bei den Marinefliegern gelandet. Was haben Sie denn da gemacht in Nordholz?
Ja, tatsächlich ist meine Vita geprägt durch immer unorthodoxe Entscheidungswege. Nach der klassischen Ausbildung zum Truppenoffizier und dem Studium der Politikwissenschaften bin ich nicht weiter zur See gefahren, wie ich es zuvor gemacht habe, sondern bin dann Flugverkehrskontrolloffizier geworden oder das, was man im Zivilen auch Fluglotse nennt. Und das für Tower als auch für Radar.
Fluglotse, das ist ja eine ziemlich herausfordernde Ausbildung. Ich denke, genauso bei der Bundeswehr wie im zivilen Leben. Anspruchsvoll, oder?
Ja, gerade diese Herausforderung hat mich immer gereizt, sei es entweder körperlich oder kognitiv. Und das muss man sagen, die Tätigkeit als Fluglotse ist unglaublich herausfordernd. Jetzt hat mir das trotzdem nicht gereicht und ich habe parallel nach Feierabend noch an meiner Dissertation geschrieben, nämlich unter anderem über das Maritime Sicherheitszentrum, an dem auch das Havariekommando ein Partner ist.
Und dann hat irgendwann der Bundesverkehrsminister angeklopft und gesagt, wir brauchen einen neuen Chef des Havariekommandos oder wie war das?
Nein, da gab es tatsächlich noch einen kleinen Zwischenschritt. Nach Abschluss meiner Promotion im Bereich der Politikwissenschaften hatte die Bundeswehr mich in den Bereich der Militärpolitik eingesetzt. Ich hatte erst den General- und Admiralstabslehrgang absolviert und war dann für 3 Jahre im Maritime Command der NATO in London tätig und bin dann wieder zurückgekommen hier nach Nordholz in der Nähe von Cuxhaven und wurde erster Staffelchef und dann Kommandeur. Und klassischerweise ist es so, dass wenn Sie in Cuxhaven kommen, dann sind Sie erst so positiv überrascht, wie schön es hier ist. Und dann entsteht so eine Leidenschaft und Sie wollen am Ende nicht mehr weg. Genau zu diesem Zeitpunkt wurde der Dienstposten des Leiters des Havariekommandos ausgeschrieben.
Fehlt die Marine? Fehlen die Marineflieger?
Ehrlich gesagt stehen wir permanent im Kontakt miteinander. Daher gibt es kein Fehlen, sondern es ist einfach eine andere Rolle, in der ich jetzt gerade tätig bin. Und man muss sagen, nein, sie fehlen mir nicht als aktiver Teil, sondern ich bin mit denen eng verbunden und das ist ein sehr enger und guter Kooperationspartner.
Und es geht das Gerücht, wir haben es auch gerade hier live und in Farbe erlebt, dass Sie jeden Hubschrauber und jedes Flugzeug hier am Geräusch erkennen, während die anderen erst gucken müssen, was da fliegt. Ist es so?
Ja, es gibt natürlich Dinge, die sind einmal drin und wenn man sehr, sehr viele Jahre auf dem Tower saß, dann kann man recht viele Luftfahrzeuge nicht nur optisch erkennen, sondern tatsächlich auch am Geräusch.
Nach 4 Jahren als Chef hier des Havariekommandos, gibt es ein Zwischenfazit? Wie fällt Ihr Resümee aus für Sie persönlich?
Ja, für mich persönlich muss ich sagen, ich habe meinen Traumjob gefunden. Tatsächlich darf ich eine Tätigkeit wahrnehmen, in der ich nicht nur ein tolles Team führe, sondern in der wir etwas ganz Gutes machen. Wir retten Leben und schützen die Natur. Was gibt es Ehrenwerteres? Das ist schon ein toller Job.
Sagt Dr. Robbie Renner, der Chef des Havariekommandos im Hamburger Hafenkonzert. Mittlerweile sind wir bei Esther Schulz. Esther Schulz seit 2016 beim Havariekommando. Wie kamen Sie hierhin? War das Ihr Berufswunsch? Ich will unbedingt immer dann tätig werden, wenn es kritisch wird?
Ja, ein Berufswunsch so primär erstmal nicht. Das hat sich eben so im Laufe der Zeit ergeben. Ich habe Nautik studiert im Bachelor of Science in Elsfleth. Und als ich fertig geworden bin, war gerade Schifffahrtskrise. Es war schwierig in der Fahrt was zu bekommen. Die große Masse meiner Kommilitonen hat sich dann für den Maritime Management Master in Elsfleth auch entschieden. Ich dachte, es ist ein bisschen besser, wenn ich mich von der Masse abhebe und habe mich dann für ein Umwelttechnikstudium in Bremen entschieden, auch ein Master of Science. Die Masterarbeit, die habe ich dann hier in Zusammenarbeit mit dem Havariekommando geschrieben und daraus hat sich dann im Nachhinein eben die Möglichkeit des Einstiegs im Fachbereich 1, Maritimes Lagezentrum, ergeben. Und daraus ist dann wiederum entstanden, dass ich, nachdem ich da eine Zeit gearbeitet habe, vor etwa einem Jahr den Fachbereich gewechselt habe. Und jetzt bin ich im Fachbereich 2, Schadstoff- und Schiffsunfallbekämpfung See.
Schadstoffe spielen ja immer letztendlich eine Rolle, weil jedes Schiff hat Treibstoff an Bord, potenziell ein Umweltgift. Wie häufig kommt es vor, dass Sie tatsächlich bei solchen Lagen als erstes gucken, ist da schon was ausgetreten? Ist das das alarmierende Signal?
Das ist immer wichtig, dass wir gucken, ob irgendwas ausgetreten ist. Und wir versuchen auch immer, so schnell es geht, ein Bild von der Lage zu bekommen. Wir fragen Einsatzkräfte oder andere, die schon vor Ort sind, könnt ihr irgendwas sehen, dass da was ausgelaufen ist? Und ansonsten schicken wir, so schnell es geht, als Havariekommando unsere DOF, ein Sensorflugzeug, das von der Marine betrieben ist und eben von uns im Einsatz ist. Und vor allen Dingen für uns im Einsatz ist, die hat Sensorik an Bord, kann also Öl detektieren, hat aber auch sonst einiges an Kameras, sodass wir eben Bilder von vor Ort bekommen kann. Und das ist vor allen Dingen wichtig, um schnell ein Bild von der Lage zu bekommen und eben auch ein umfassendes Bild von der Lage zu bekommen. Da können wir eben auch schnell rausbekommen, ist Öl ausgetreten und wenn ja, sogar was und wie viel ungefähr.
Wie häufig passiert das? Oder fliegen diese Flugzeuge von sich aus auch los? Gibt es den umgekehrten Fall und sie entdecken da Öl und darauf werden sie erst aufmerksam, da ist was los gewesen?
Also das Sensorflugzeug DO-228 fliegt tatsächlich routinemäßig, mehrfach die Woche, meistens mehrfach am Tag. Da gibt es einen ausgeklügelten Flugplan, der allerdings nicht öffentlich ist, um die Verursacher nicht darauf aufmerksam zu machen, wann da wo kontrolliert wird. Und ansonsten haben wir die Möglichkeit, eine Pipeline auszulösen. Das heißt also, das Flugzeug nach Bedarf zu aktivieren und dann direkt in das Schadensgebiet zu schicken.
Hier bei Ihnen im Büro, mir fiel es auf, als ich reinkam, liegen schwere Rucksäcke, wo nicht nur, ich sag mal, Bürokram drin ist, sondern das ist Sicherheitsausrüstung. Sowas haben Sie immer dabei, weil...
Ja, ich soll demnächst auch als On-Scene-Coordinator für das Havariekommando eingesetzt werden. Und wenn man mal nach draußen guckt, die See ist ja relativ groß. Um schnell irgendwo hinzukommen, kann es eben sein, dass der Hubschrauber die schnellste Möglichkeit ist, nach draußen zu kommen auf ein Einsatzmittel wie zum Beispiel eins von unseren Mehrzweckschiffen. Und um mit dem Hubschrauber zu fliegen, gerade über See, braucht man eben einfach eine spezielle Ausbildung und auch eine spezielle Ausrüstung. Wenn man jetzt hier mal guckt, in der großen Tasche habe ich einen Überlebensanzug drin mit Kälteschutz. Da habe ich zusätzlich noch drin eine Rettungsweste, die wirklich für den Hochseebereich geeignet ist. Da ist noch eine Luftflasche drin, eine kleine, dass falls der Hubschrauber notwassern muss und sich umdreht und Wasser in die Kabine läuft, dass man ein paar Atemzüge Luft hat. Dann habe ich hier noch eine kleinere Tasche. Da ist ein Winchgurt drin, dass ich eben auch abgewinscht werden kann auf zum Beispiel ein Mehrzweckschiff. Ein Helm mit Lampe und Gesichtsschutz und Gehörschutz, weil es im Hubschrauber sehr laut ist. Und dann habe ich da unten drunter noch einen großen Rucksack. Da ist so alles andere drin. Ein Satz Wechselkleidung, ein bisschen Unterwäsche, eine Zahnbürste. Da kommt dann noch die Schreibmappe rein und ein paar Unterlagen, Notgroschen, weil man ja nie weiß, wo man hinkommt.
Das heißt aber im Einsatzfall, wenn die Kollegen hier in der Zentrale entscheiden, ist es besser, wir haben jemanden vor Ort, müssen sie raus, ob sie wollen oder nicht und übernehmen dann vor Ort die Leitung. Kann ich das so zusammenfassen?
Ja, wenn ich jetzt natürlich akute Sicherheitsbedenken habe und sage, so bei den Wetterbedingungen schätze ich das als nicht mehr sicher für mich ein, dann darf ich das jederzeit von mir aus beenden und sagen, nein, ich gehe nicht raus. Aber ansonsten werde ich tatsächlich einfach beordert. Vielleicht kriege ich einen Fahrer, vielleicht fahre ich selber. Deswegen liegt das Ganze auch hier vorgepackt, dass im Zweifelsfall auch ein Fahrer, der sich an sich weiter nicht mit der Ausrüstung auskennt, einfach nur gesagt kriegt, die drei Taschen bitte einpacken und mich irgendwo an einem bestimmten definierten Ort abholen.
Die Ausrüstung ist das eine. Da wissen wir, Sie sind vorbereitet. Wenn Sie morgens zur Arbeit kommen oder morgens der Wecker klingelt, ist es aber trotzdem jedes Mal spannend, weil Sie wissen, nie ist das der Tag oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, meistens ist es so. Ich komme ins Büro, mache den Rechner an und es kann sein, dass da einfach ganz, ganz viele E-Mails liegen und ich weiß, oh, jetzt haben wir eine komplexe Schadenslage gerade am Laufen. Das war aber im Maritimen Lagezentrum eben auch schon so. Da bin ich zur Schicht gegangen, eben zur Frühschicht morgens, sonst eben zur Spät- oder zur Nachtschicht zu anderen Zeiten. Und meistens war ich nicht vorbereitet. Manchmal hat man eine WhatsApp von einem Kollegen gekriegt und wusste da schon mal so ungefähr, was da läuft. Ansonsten ist man zur Schicht gegangen und wusste einfach, okay, heute kann der erste große Einsatz sein oder irgendwas Kleines oder gar nichts.
Jens Rauterberg, Sie sind zuständig beim Havariekommando für den Fachbereich Schadstoffunfallbekämpfung Küste. Das heißt im Wesentlichen, nach meiner Vorstellung, Öl tritt aus und kommt irgendwo an die Küste, früher oder später. Was für Möglichkeiten habe ich denn überhaupt, das Ganze zu verhindern, dass Öl, wenn es einmal ausgetreten ist, die Küste erreicht?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Ersten versucht man mit Ölsperren. Das sind so ja, von 1,30 Meter bis 2,50 Meter hohe Barrieren, die mit einem Schwimmkörper und einer Schürze ins Wasser gelegt werden. Bis zu 400 Meter lang. Da kann man dann einen Ölteppich mit einkreisen, mit zwei Schleppschiffen vorne. Und um das Öl dann von der Wasserfläche aufzunehmen, würde man dann ein Ölbekämpfungsschiff, das eine feste Ölaufnahmeeinrichtung an Bord hat, dahinter setzen, um das Öl aufzunehmen. Diese Ölsperren kann man aufgrund von Strömung, Wetter aber nicht unbedingt immer einsetzen. Deswegen haben wir auch sehr viele Schiffe an der Küste, die für die Ölaufnahme auf dem Wasser ausgestattet sind und dann eben selbsttätig fahren können, dem Ölfilm hinterherfahren. Der Bund hält in Nord- und Ostsee 5 große Schiffe vor, die Länder so um die 12 Schiffe, sodass man auch immer im Verband sich dann einem größeren Ölteppich nähern kann, um ihn dann von der Wasseroberfläche aufzunehmen.
Und die fahren hin in den Ölteppich rein, saugen ihn an oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, das kann man sich so vorstellen. Öl hat ja auch gewisse Gefahren, deswegen müssen es auch mal spezielle Schiffe sein. Gerade Rohöl hat ja noch die ganzen leichtflüchtigen Komponenten, wie Benzine zum Beispiel da drin. Das heißt, es kann Explosionsgefahr bestehen. Dagegen müssen die Schiffe geschützt sein, das sind sie auch alle. Und dann nähern sie sich dem Ölteppich und fahren ihre Aufnahmesysteme aus und schöpfen das Wasser dann von, das Öl von der Wasseroberfläche dann ab.
Das ist aufwendig und man ist ein Stück weit auch auf gutes Wetter angewiesen, oder? Bis welcher Windstärke, welchem Seegang kann man das machen?
Ja, das ist tatsächlich eine Wettergrenze für jedes Schiff da. Man kann so sagen, ab 1,5 Meter bis maximal 2 Meter Wellenhöhe, dann wird es tatsächlich schwierig. Hängt natürlich immer von Windrichtung auch ab. Habe ich ablandige Winde, habe ich ruhigeres Wasser, habe ich auflandigere Winde, habe ich vielleicht höhere Wellen. Aber man muss sich eben darauf einstellen, dass man seltenst alles Öl auf der See aufnehmen wird, sondern es wird immer auch Öl an die Küste kommen. Da sind wir auch drauf vorbereitet.
Wie kann man sich darauf vorbereiten? Was kann man dann machen, wenn das Öl auf die Küste trifft?
Wir arbeiten sehr eng mit unseren mit unserem THW zusammen, den Feuerwehren, mit den Küstenschutzämtern. Da haben wir 12 große Depots an Land, auch verteilt an Nord- und Ostsee, wo Gerätschaften gelagert werden, um Öl, wenn es dann an Land kommt, in flüssiger Form abzusaugen oder auch, wenn es eben auf dem Strand schon liegt, mit schwerem Gerät abzuschaufeln und dann zu entsorgen.
Aber es ist immer eine Gefahr für die Umwelt. Es geht nie ganz ohne. Also wir haben alle die Bilder wahrscheinlich vor Augen, wo Menschen, viele Menschen in Menschenketten von Hand Öl wegklauben und Vögel, die mit Öl in Berührung gekommen sind, dann irgendwie da flattern und man wenig machen kann. Blutet Ihnen da nach wie vor auch das Herz, obwohl Sie ja schon letztendlich viele Jahrzehnte damit zu tun haben?
Das ist immer so. Und gerade im Bereich verölte Vögel, das sind natürlich Bilder, die man auch aus internationalen Unfällen kennt, die einem nicht erspart bleiben. Das ist leider so. Und da sind wir aber auch dabei, uns jetzt noch intensiver darauf vorzubereiten mit den Kommunen, dass eben Tiere, die vielleicht auch gerettet werden können, dass die eben auch gerettet werden. Aber der Großteil der Tiere ist bei einem großen Ölunfall natürlich so stark verschmutzt, dass dann am Ende ja nur die Tötung noch bleibt, wenn sie noch lebend angespült werden.
Ölunfälle sind bislang das Hauptaugenmerk, aber die Schifffahrt wandelt sich. Neue Treibstoffe kommen immer mehr in der Schifffahrt zum Einsatz. Wie verändert sich Ihre Arbeit dadurch konkret?
Wir müssen das natürlich immer sehr genau beobachten. Gerade im Bereich Öle, die Low Sulfur Oils, also Öle mit wenig Schwefelgehalt, die sind synthetisch hergestellt und haben oft ganz andere Eigenschaften. Und da ist es dann natürlich wichtig zu sehen, schwimmen die noch? Kann ich die mit meinen Geräten, die ich habe, überhaupt noch aufnehmen? Kann ich sie noch detektieren? Bei vielen geht es, aber bei einigen sind dann schon teilweise auch so schwer, dass sie absinken. Die kommen dann irgendwann an Land. Und bei alternativen Kraftstoffen, gerade was LNG angeht, ist jetzt die Umweltgefahr vielleicht gar nicht so groß, weil es ja, wenn es dann austritt, verdampft. Aber da ist natürlich wieder die Brandgefahr für die Schifffahrt dann ein höheres Risiko. Und bei Methanol, was dann irgendwann kommt, da wird es dann auch schwierig. Wenn sowas austritt, das ist halt ein Stoff, der sich mit dem Wasser vermischt. Das heißt, der schwimmt nicht oben, der wird sich dann in der Wassersäule verteilen.
Stichwort neue Treibstoffe. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Was bedeutet das für Ihre Arbeit? Und muss man da vielleicht auch ein Stück weit umdenken?
Ja, im Bereich neue Kraftstoffe, die synthetisch hergestellt werden, um eben geringe Schwefelanteile auch drin zu haben, sind wir international eigentlich sehr gut vernetzt, weil wir in der Nordsee das Bonn-Abkommen haben, in der Ostsee die Helsinki-Konvention. Dort arbeiten alle Anrainerstaaten zusammen und so Staaten wie Norwegen, die forschen sehr viel auch in dem Ölbereich, weil sie auch ein großer Ölproduzent sind. Und diese Ergebnisse von diesen Untersuchungen, wie sich das Öl dann verhält in der Umwelt, die werden dann eben auch international geteilt, sodass man seine nationale Strategie dann auch ein bisschen darauf abstimmen kann.
Am Mikrofon des Hamburger Hafenkonzerts jetzt Benedikt Spangard. Er ist der Pressesprecher des Havariekommandos. Und wir sind jetzt in einem Raum, der, wenn es denn wirklich ernst wird, richtig voll ist. Sonderlageraum heißt das Ganze, mit einem riesengroßen Tisch in der Mitte und einer überdimensional großen Videowand. Die ist ungefähr 7 Meter breit und vielleicht 4,50 Meter, 5 Meter hoch. Nimmt fast die ganze Wand ein. Benedikt Spangard, was passiert hier in diesem Raum?
In diesem Raum trifft sich der sogenannte Havariestab, also der Stab, der bei einem schweren Unglück, bei einer komplexen Schadenslage auf See, die Maßnahmen koordiniert.
Hatten wir schon thematisiert, was ist eine komplexe Schadenslage?
Die komplexe Schadenslage ist ganz eng angelehnt an das, was man so landläufig als Katastrophe definiert. Es müssen Menschenleben in Gefahr sein, Sachwerte in besonderem Ausmaß oder die Umwelt. Und dann kommt noch dazu, dass eine Organisation oder die eigentlich zuständige Organisation mit ihren Mitteln diese Gefahr nicht mehr abwenden kann. Und dann müssen eben mehrere, viele Organisationen tätig werden. Und um das zu koordinieren, gibt es eben das Havariekommando.
Und dazu gibt es hier einen, wie gesagt, sehr, sehr, sehr großen Tisch, an dem 10, 11 Menschen Platz nehmen können. Dazu jede Menge kleinere Kabinen mit Computern und Bildschirmen bestückt. Da steht obendran S2 bzw. S3, S1 und es gibt auch S5. Was heißt S?
Ja, S, das sind die Stabsbereiche. Das kommt so aus der Blaulichtwelt, würde ich behaupten. Also Feuerwehren, das THW oder auch die Polizei, die kennen das. Der S2-Bereich ist zum Beispiel das, was wir den Lagebereich nennen. Also da wird die Lage geführt, Informationen gesammelt, kommuniziert. S3-Bereich ist der Einsatz, die Einsatzplanung. die Koordination der Maßnahmen als solche. Und der S5-Bereich ist die Presse- und Medienarbeit, also das, was zum Beispiel meine Leute und ich machen.
Da landen dann unsere Anrufe, die Anrufe von NDR 90,3, wenn es denn irgendwas gibt, was wir berichten wollen. Wie lange dauert es, bis dieser Raum voll besetzt ist im Falle eines Schadensfalles?
Also der Havariestab ist immer in einer Rufbereitschaft. Es gibt immer Kolleginnen und Kollegen, die gerade in der Rufbereitschaft sind, um im Einsatzfall in den Havariestab einrücken zu können. Die haben bis zu 45 Minuten Zeit, um hier zu sein. Da kommt es natürlich ein bisschen auf die Tageszeit an. Also jetzt, wir sitzen hier gerade so mitten am Tag. Wenn jetzt der Alarm losgehen würde, hätten sie sicherlich hier in 5 Minuten einen handlungsfähigen Stab sitzen. Des Nachts dauert es dann schon mal länger. Ich glaube, 45 Minuten haben wir wirklich noch nie gebraucht. Aber dann kann es schon mal eine halbe Stunde dauern, bis hier der Raum tatsächlich gut besetzt ist.
Nun sind hier an diesem großen Konferenztisch keinerlei Computer, keinerlei Bildschirme, nur eine Sprechmuschel, die wahrscheinlich dann mit dieser Videowall verbunden ist. Was wird auf dieser Videowand dann zu sehen sein? Was sieht man da? Welche wichtigen Informationen werden da gezeigt?
Ja, also erstmal die Frage kriegen wir tatsächlich oft, ne, warum hier gar keine Computeranschlüsse sind. Das ist tatsächlich Absicht. Dieser Tisch ist ein Besprechungstisch in der Mitte dieses Raumes. Den muss man sich wirklich sehr groß vorstellen. Und regelmäßig trifft man sich um diesen Tisch, um in einem ganz knackigen, knappen Format Informationen auszutauschen und so die großen Leitlinien zu planen. Ein Stab funktioniert ja so, dass es einen Gesamteinsatzleiter gibt und der braucht eben Handlungsvorschläge, der braucht Informationen und das macht man in diesen Besprechungen. Und da wäre es sogar hinderlich, wenn die Leute irgendwie nebenbei noch am Computer wären, wenn die zum Beispiel auch telefonieren an diesem Tisch eigentlich nicht gern gesehen. Also man nimmt keine Handys mit an diesen Tisch. Und das wäre hinderlich. Man will sich jetzt hier ganz auf die Lage fokussieren und was man als nächstes tut. Die Videowand hinter uns hier, die quasi auf die alle einen guten Blick haben, die hier am Tisch sitzen, die dient dazu, alle wichtigen Informationen darzustellen. Wir haben da Seekarten, wir haben aber auch so Informationen wie das Wetter und die Gezeiten. Wir haben dort ein sogenanntes Schadenkonto. Da wird alles aufgelistet, was wir schon wissen, was passiert ist. Da wird auch eine Übersicht über die Einsatzkräfte geführt. Welche Einsatzkräfte sind schon draußen? Ist bereits ein MIRC-Team, ein Feuerwehrteam draußen? Welche Hubschrauber sind eingesetzt? Welche sind in Bereitschaft? Sodass man da eben einen Überblick hat. Und wir können natürlich auch, wenn dann vielleicht irgendwann im Laufe des Einsatzes Bilder eintreffen von der Einsatzstelle, wenn unsere Öldo, die Do 228 da drüber geflogen ist, vielleicht ein Video gemacht hat, dann können wir die da auf die Wand legen. Mittlerweile kann die Do 228 sogar Livestreaming, so auch das können wir hier auf den Monitor legen. Und letztlich könnten wir sogar das NDR-Fernsehen oder andere Fernsehsender auch einblenden, wenn da zum Beispiel irgendeine interessante Pressekonferenz oder so stattfindet, die wir mitbekommen möchten.
Also die Rettung von Leben und die Verhinderung von Umweltschäden, das steht im Mittelpunkt. Ist man in einer solchen Situation auch schon dabei zu klären, wem das Schiff gehört, respektive wer möglicherweise Einsätze bezahlt, oder ist Geld kein Thema?
Grundsätzlich ist es ein großer Vorteil des Havariekommandos, dass wir als Einsatzorganisation uns da erstmal keine Gedanken drum machen müssen. Wir fangen erstmal an zu arbeiten und müssen nicht bei jeder Maßnahme, die wir planen, überlegen, ist das jetzt vielleicht ein bisschen zu teuer? Das ist natürlich ein unheimlicher Vorteil im Einsatz. Am Ende kommt natürlich trotzdem eine Rechnung dabei raus. Denn alles, was wir tun, kostet ja Geld. Und irgendwer muss dann am Ende den dicken Strich drunter machen. Das machen wir dann. Und dann versuchen wir schon, das Geld uns auch zurückzuholen. Üblicherweise von dem, klingt ein bisschen juristisch, aber von dem Verursacher, also demjenigen, der für diese Lage, diese missliche, die da nun passiert ist, verantwortlich ist. Für den ist das natürlich, denke ich mal, üblicherweise ist das ein Versicherungsfall und da fängt dann oft ein langwieriger Prozess an. Wir sind eigentlich so, dass wir das allermeiste unserer Einsatzkosten über die Jahre dann decken können.
Wann war dieser Tisch zuletzt besetzt?
Dieser Sonderlageraum war tatsächlich am Wochenende jetzt gerade besetzt. In der Nacht zu Sonntag gab es einen Alarm wegen eines Feuers am Nord-Ostsee-Kanal. Der hat sich dann relativ schnell als kein Fall für das Havariekommando herausgestellt. Das passiert tatsächlich immer mal wieder, dass man auch relativ schnell sieht, das ist vielleicht gar keine komplexe Schadenslage, aus verschiedenen Gründen, das kann verschiedene Gründe haben. Aber natürlich kommt trotzdem der Stab erstmal zusammen, denn das weiß man ja erstmal nicht, ob das nicht vielleicht auch was ganz Schlimmes ist oder etwas ist, wo wir eben eingreifen müssen. Und da war der Stabsraum besetzt, aber so, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich selbst hatte keine Rufbereitschaft, ich durfte im Bett liegen bleiben. Wenn ich das richtig gesehen habe, war nach einer Stunde der Spuk schon wieder vorbei.
Ein Einsatz des Havariekommandos, der für Schlagzeilen gesorgt hat, der ist fast auf den Tag genau 2 Jahre her. Damals stießen der Frachter Polishi und die Verity in der deutschen Bucht zusammen. Großeinsatz für das Havariekommando. Sie hatten Rufbereitschaft. Erinnern Sie sich noch genau, wie das damals hier war?
Ja, da kann ich mich ziemlich gut dran erinnern. Das war morgens um 5:15. Die beiden Schiffe sind kollidiert in der deutschen Bucht, ungefähr zwischen Langeoog und Helgoland. Und wir sind in den Stabsraum gekommen und da war das Schiff mutmaßlich schon untergegangen, die Verity. Da hatte 7 Männer an Bord und dann ist die oberste Priorität die Menschenrettung, diese 7 Seemänner zu finden. Da ist eine sehr große Aktion angelaufen, die Organisation dieses Einsatzabschnittes Search and Rescue, SAR, übernimmt natürlich die DGZS, deren Kernkompetenz das ist. Und es haben viele andere Schiffe, natürlich Seenotrettungskreuzer, aber viele andere Schiffe auch mitgeholfen dort beim Suchen. Ich glaube, über den ganzen Tag, wenn man alle Schiffe zusammennimmt, 26 Schiffe im Einsatz, dazu 6 Hubschrauber, 2 Flugzeuge. Also es war ein wirklich sehr großer Einsatz, wie man das an der deutschen Küste jahrelang nicht gesehen hatte. Ich persönlich besetze dann den Stabsbereich 5 hier im Havariestab, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und ich habe es daran gemerkt, dass wir wirklich ein sehr, sehr großes Medieninteresse hatten. Das fängt oft langsam an und endet dann daran, dass man wirklich die überregionalen Fernsehsender und Tageszeitungen am Apparat hat und dann vielleicht irgendwann auch Sender und Zeitungen aus anderen Ländern. Die Verity, da war eben eine Verbindung zu Großbritannien da und ja, das muss man dann managen. Da baut man den Stab ganz schnell auf und muss weitere Leute dazu holen. Ich weiß zum Beispiel für meine Kollegin, die war damals ganz neu, die hatte ihren 7. Arbeitstag und die musste dann sofort auch mit im Stab aushelfen, und weil wir das mit 1-2 Leuten sonst gar nicht geschafft gekriegt hätten. Das Positive vielleicht am Tag war, dass 2 Menschen gerettet werden konnten.
Solch ein Einsatz, bei dem Todesopfer zu beklagen sind, das geht ja nicht spurlos an einem vorüber, nicht spurlos an denen, die draußen sind vor Ort, aber wahrscheinlich auch nicht an denen, die hier Krisenmanagement im Havariekommando machen. Gibt es sowas wie eine Art Betreuung, eine Aufarbeitung hinterher?
Ja, das muss auch so sein. Jetzt könnte man sagen, wir hier im Havariestab, wir sind weit weg vom Geschehen. Das hat aber natürlich auch seine eigenen Tücken, wenn man hier sitzt und so die Konsequenzen der eigenen Handlungen auch einfach abwarten muss, Rückmeldungen abwarten muss, sich vielleicht auch mal machtlos fühlt. Und natürlich bekommt man die Dinge mit, die draußen passieren, bekommt auch vielleicht Bilder zu sehen. Und da sind wir ganz froh. Wir haben eine langjährige und sehr gute Kooperation in Sachen psychosoziale Notfallversorgung, PSNV, mit der Deutschen Seemannsmission und anderen Akteuren aus diesem Bereich. Richtet sich natürlich erstmal an Betroffene von Seeunfällen. Also auch in diesem Verity-Fall sind natürlich die beiden Geretteten, die ja nun etwas extrem Traumatisches erlebt hatten, bedurften natürlich der Betreuung. Aber die Kollegen von der PSNV haben auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Havariekommandos das Angebot gemacht. Wenn ihr sprechen möchtet, wenn ihr den Einsatz nochmal Revue passieren lassen wollt, dann sprecht uns an, dann treffen wir uns und dann habt ihr die Gelegenheit, da eben auch diesen Einsatz ein bisschen aufzuarbeiten. Und das ist enorm wichtig.
Das Hamburger Hafenkonzert zu Gast beim Havariekommando in Cuxhaven. Dr. Robbie Renner, der Leiter des Havariekommandos, ist letztendlich ja für die Sicherheit von Schiffen und auch für die Umwelt zuständig. Wir erleben seit einigen Jahren aber auch eine Lage, die man in Nord- und Ostsee nicht immer klar definieren kann. Wir sehen Schiffsunfälle, da fahren Schiffe zum Beispiel mit schleifendem Anker durch die Ostsee, wo man sich fragen kann, ist das jetzt noch ein Unfall oder was ist das eigentlich genau? Wie verschwimmen da die Grenzen?
Ja, die deutsche Sprache ist eigentlich eine sehr präzise Sprache, aber gerade beim Begriff Sicherheit manchmal vielleicht nicht ganz trennscharf. Und da greifen wir sehr gerne auf die Begriffe Safety, Security und vielleicht auch Defense hin. Das sind so diese Bereiche, in denen in den letzten Jahren immer wieder getrennt Ereignisse stattfanden. Also wir hatten einen klassischen Unfall, der gehörte in den Bereich Safety. Hatten wir eine polizeiliche Einsatzlage, dann gehörte das im Bereich Security. Wir erleben aber jetzt tatsächlich, insbesondere seit den Ereignissen in der Ukraine, seit 2022, dass diese Trennschärfe zwischen den Arbeitsfeldern Safety und Security und vielleicht auch Defense immer mehr schwinden. Diese Trennschärfe ist nicht immer mehr gegeben. Das heißt, es gibt immer wieder Situationen, die auf den ersten Blick recht offensichtlich in den Bereich Safety gehören. Wir uns aber schon die Frage stellen, ist der Unfall, der gerade stattfindet, ein Ergebnis von bewusstem menschlichen Handeln, also intendiert, oder ist es tatsächlich ein klassisches Unglück?
Haben Sie ein Beispiel? Mir fällt spontan ein Tanker mit Maschinenausfall vor Rügen ein im Winter.
Ja, wir hatten tatsächlich dieses Jahr das Ereignis mit der Eventin, ein Tanker, der auf der Liste von Greenpeace aufgelistet ist als sogenannte Schattenflotte. Bei diesem Schiff war es so, dass wir einen kompletten Maschinenausfall hatten und dieses Schiff Richtung Rügen driftete. Und das heißt, wir hatten eigentlich eine klassische Safety-Situation. Wir haben eine Notschlepp-Situation gehabt, in der wir sicherstellten, dass das Schiff nicht auf Rügen aufdriftet. Gleichzeitig haben wir aber auch uns um die Besatzung gekümmert, um die Seeleute an Bord, damit die halt und bei minus 2 Grad auch tatsächlich verpflegt werden und nicht verhungerten. Parallel dazu, und das muss man einfach sagen, hatten wir Situationen, dass zum gleichen Einsatzzeitraum, im gleichen Einsatzgebiet in der Ostsee, ebenfalls 2 Schiffe gleicher Bauart ebenfalls Maschinenausfall hatten. Jetzt können wir sagen, das kann reiner Zufall sein, muss es aber nicht. Und das sind natürlich klassische Felder, in denen wir den Austausch auch mit den Sicherheitsorganisationen und Behörden der anderen Felder mit Security und Defense ausüben und im engen Kontakt stehen. Ein Riesenvorteil hierbei ist, dass wir räumlich in den Gebäuden des Maritimen Sicherheitszentrums sitzen und hier Vertreter aller Organisationen und Behörden haben, die mit Sicherheit in Gänze zu tun haben. Das heißt, die Informationswege in diesen Situationen sind Gott sei Dank sehr kurz.
Wie weit überlegen Sie, was dahinter stecken könnte, wenn da 3 Schiffe nahezu zeitgleich in einem Seegebiet Probleme melden? Wird da getestet, zum Beispiel von Russland oder von wem auch immer, wie weit sind die deutschen Behörden vorbereitet? Wie weit können sie überhaupt reagieren? Wie weit arbeiten Sie zusammen und was lernen Sie daraus, diesen Vorfällen?
Natürlich ist es möglich, dass wir getestet werden, aber in diesem konkreten Fall konnten wir sehr gut reagieren. Auch zu den anderen beiden Schiffen mit Maschinenausfall konnten wir sehr schnell Schlepper schicken. Natürlich war es auch auffällig, dass sobald einer unserer Schlepper am Schiff erschien, der Motor dieser Schiffe wieder ansprang und sie weiterfuhren. Falls sie getestet wurden, muss man sagen, konnten wir aufzeigen, dass wir schnell reagieren können. Meine Fantasie, inwiefern wir weiter getestet werden, besprechen wir natürlich auch mit den Sicherheitsbehörden von Security und Defense. Aber das sind natürlich auch Gedankenspiele, die wir bewusst nicht in die Öffentlichkeit tragen.
Das heißt aber, Sie arbeiten mit Marine, die ja ein eigenes Lagezentrum nochmal hat, zusammen. Sie tauschen sich da aus. Und ist diese Zusammenarbeit enger geworden in den letzten Monaten, letzten Jahren?
Ja, tatsächlich, die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden ist auch institutionell hier vor Ort enger geworden. Das Maritime Sicherheitszentrum hat sich eine weitere Analyseeinheit zugelegt, in der die Informationen aller Organisationen besser gebündelt und noch mehr intensiviert betrachtet werden, damit die zuständige Behörde dann noch ein umfangreicheres, umfassenderes Informationsbild bekommt. Das heißt, insgesamt erleben wir eine noch engere Kooperation aller Sicherheitsbehörden in den letzten Jahren.
Das war das Hamburger Hafenkonzert. Wir waren heute zu Gast beim Havariekommando in Cuxhaven. In der kommenden Woche geht es tief ins Meer.
Die Tierfilmerin und Unterwasserkamerafrau Christina Karliczek erzählt von ihren Reisen und über ihre Filme. Sie dreht seit Jahren in den Ozeanen, trifft Haie und Orcas und erlebt hautnah, wie es um unsere Meere bestellt ist. Ich freue mich auf 2 Stunden mit Christina Karliczek hier an dieser Stelle am kommenden Sonntag. Für heute war es das. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das wünschen Kerstin von Stürmer
und Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.